Wenn ihr mögt, könnt ihr mich und diesen Podcast übrigens unterstützen. Und zwar ab sofort bis zum 20. Mai beim Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises. In der Kategorie Beste Informationen. Da könnt ihr nämlich abstimmen. Und ich würde mich wirklich tierisch freuen, wenn ihr bei dem Podcast Peter und der Wald klicken würdet. Also ab sofort bis zum 20. Mai. Und den Link findet ihr in den Shownotes.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute wieder Waldaktuell. Heute geht es um Hagel, heute geht es um Starkregen und deswegen sitze ich in der Waldakademie im Podcast-Studio. Ja, warum sitze ich hier? Weil mich meine Frau mit dem Auto rübergefahren hat, mit dem Fahrrad durch den strömenden Regen wollte ich heute dann doch nicht, weil ich nachher noch einen Termin habe und das mit nassen Klamotten dann nicht so gut rüberkommt. Also sonst bin ich ja nicht aus Zucker, aber obwohl, apropos Zucker, ich bin bekennender Zucker in den Kaffee-Tour. Ich nehme einen Schluck. Ja, ist nicht gesund, ich weiß. Also ich lebe ja ziemlich gesund, aber ab und zu eben auch mal nicht. Übrigens die Post, die ihr mir, also E-Mails, die ihr mir geschickt habt, die beantworte ich dann wie immer am Schluss. Und ihr wisst ja, ihr könnt mir schreiben unter podcast@wohlebens-waldakademie.de. Jetzt kommen wir mal zum Wetter. Wir sind ja aktuell und gestern Abend hat es hier wahnsinnig gehagelt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, das war wirklich relativ lokal. Also bei uns war es sogar sehr lokal. Ich saß nämlich hier in der Waldakademie. Wir hatten unseren zweiwöchentlichen YouTube-Abend, Live-Abend, den wir auch machen. Und hat es ordentlich geregnet, ordentlich geplatscht, riesendicke Tropfen. Und haben wir geguckt, das hat so geprasselt, es war aber kein Hagel dabei. Jo, und dann war dieser YouTube-Abend im Rum und ich bin nach Hause geradelt. Über die nassen Straßen habe ich schon gewundert, warum so viel Zeug auf der Straße liegt. Also viel Zweige und Blätter und so. Und dann habe ich irgendwo in der Kurve, wo das Wasser so zusammengespült war, ein Riesenhaufen Hagelkörner gefunden, der halt so zusammen, wie so abgeflossen ist von der Straße und sich da gesammelt hat. Und da habe ich dann gesagt, wow, und dann greift er so rein, so dicke, wie so Murmeln. Und das war schon, weiß ich nicht, 2 Stunden, nachdem es so stark geregnet hat. Das schmilzt ja dann nicht so schnell, das Eis, wenn das so kompakt zusammenliegt. Und auf dem Weg nach Hause dachte ich, hoffentlich ist das bei uns nicht so. Aber es war ja sehr lokal. Hier in Wershofen-Wannix, im Nachbarort, wo ich wohne, ist vielleicht auch nichts. Vielleicht war das nur diese eine Wolke dazwischen. Na, und auf dem Heimweg sah ich dann überall dieses Eis liegen. Und als ich auf die Einfahrt gebogen bin, jo, da war alles klar. Also ich war sehr ausgespült. Ne? Wir haben ja keine geteerte Einfahrt, sondern so Natur, ja, wie nennt man das? Mineralbeton heißt das. Es ist eigentlich so Schotter mit ein bisschen Sand drin, dass man da drauf fahren kann, aber dass eigentlich das Wasser einziehen kann. Und da war natürlich Rinnen reingespült, das hatte irre viel geregnet und alles voller Blätter und Zweige. Ja, also zum einen heißt es natürlich Einfahrt rächen und die ist echt lang bei uns. Und zum anderen habe ich an die Bäume gedacht. Ne, auch die Wiese, alles voller Blätter von den Bäumen, die drüber stehen. Ja, also wir sind beim Thema Hagel. Hagel ist ja eigentlich ein typisches Sommerhalbjahr-Thema, ne, weil das eben in Gewitter entsteht. Das, ja, wie entsteht überhaupt Hagel? Ich finde Hagelkörner wirklich faszinierend. Die sind, wenn man mal reinguckt, gerade bei den größeren sieht man das, dann sind die so wie so eine Zwiebel aufgebaut. Also sieht man sie wirklich so verschiedene Schichten. Und die kommen daher, dass dieses Hagelkorn in dieser Gewitterwolke, die ist ja irre hoch, durch diese Aufwinde, das sind ja wahnsinnig starke Aufwinde mit mehreren Metern pro Sekunde, wenn diese Körner obwohl die ja relativ schwer sind, wieder hochgerissen in höhere Schichten und da friert dann die nächste Schicht Eis dran und dann fallen sie wieder runter und werden vielleicht nochmal hochgewirbelt. Und solche Schichten konnte ich da auch sehen. Ja, also als ich mit dem Fahrrad eben Richtung Forsthaus gefahren bin, aber im Forsthausgarten war mir diese Schichtung eigentlich ziemlich wurscht. Da bin ich erstmal nach Schäden gucken gegangen. Und da sind wir beim Thema. Also Hagelschlag kommt bei uns nicht so oft vor. Also kleinere Körner, ich sag mal so bis einen halben Zentimeter, die machen eigentlich wenig. Aber die größeren, also das waren bei uns so ja zwei, die größten sogar 3 Zentimeter groß, die machen schon was, klar. Die reißen Blätter von den Zweigen und die schlagen auch Löcher in die Rinde von dünneren, aber auch dickeren Ästen. Ich überlege gerade, das letzte Mal, dass ich das bewusst im Wald wahrgenommen habe, das ist bestimmt 25 Jahre her. Also es kommt sehr, sehr selten vor. Und das ist für die Bäume natürlich nicht schön, weil das nicht großflächige Verletzungen sind, aber eine große Zahl von Verletzungen. Also es sind wirklich irre viele Verletzungen. Das trifft die Bäume in einer Zeit, wo sie gerade sämtliche Kräfte brauchen, um zu wachsen. Das ist nicht so perfekt. Wir haben in einer der letzten Folgen mal darüber gesprochen, dass die Zeit des Austriebs für Bäume auch schon stressig ist, dass da viele Insekten lauern, die bis hin zum Kahlfraß die Bäume dann leer putzen und dass die Bäume sich dann wieder erholen können mit dem Johannistrieb. Das können die nach Hagelschlag natürlich genauso. Jetzt kommt aber hier dazu, dass die Rinde eben bei den Zweigen verletzt ist. Das verheilt. Also ich persönlich denke, dass die Bäume das überstehen werden, auch gut überstehen werden, aber es ist eine zusätzliche Schwächung. Und ich habe schon gedacht, Mensch, wir sind gut durch den Winter gekommen. Ne? Die Böden sind gut wassergesättigt. Es gibt übrigens eine dritte Studie, die ich jetzt kenne, die nochmal bestätigt, dass heimische Waldbäume sich ganz überwiegend aus Winterniederschlägen versorgen. Im Sommer ist also ganz eindeutig nachweisbar. Und wir haben gute Winterniederschläge gehabt. Wir haben auch jetzt immer noch ganz gute Niederschläge, zumindest hier bei uns. Also den Bäumen kann von daher eigentlich nicht viel passieren. Die könnten sich jetzt wunderbar erholen. Und dann kommt da sowas dazwischen. Ne? Man denkt, Mensch, es ist doch mal langsam gut. Übrigens die Gewittergefahr, damit auch die Hagelgefahr, die steigt durch den Klimawandel. Die Atmosphäre kann, das wird wärmer, kann mehr Wasserdampf aufnehmen und da kommt halt irgendwo als Regen wieder runter oder eben als Hagel, wenn man Pech hat. Also wir haben das die letzten 25 Jahre in der Form nicht gehabt. Habe ich mir übrigens auch Gedanken um unsere Solaranlagen. Es sind ja mehrere gemacht. Also hier in der Waldakademie haben wir alleine drei. Auf jedem Gebäude natürlich eine und auf dem Forsthaus auch. Und da habe ich erstmal nachgelesen, was hält denn so eine Solaranlage überhaupt aus? Weil ich mir echt dann natürlich Sorgen mache und dann hört man sowas von Mikrorissen und das kommt erst nach Monaten raus, ob die Anlagen funktionieren. Also normale Solaranlagen müssen, glaube ich, bis 2,5 Zentimeter aushalten. Das war ja so die Grenze, die wir gestern erreicht haben. Darauf sind die getestet. Also so schnell passiert da nichts. Ich glaube, erst wenn es so 4-5 Zentimeter Hagelkörner sind, also da sind wir ja schon langsam in der Richtung Golfballgröße, dann ist mit deutlichen Schäden zu rechnen, vorher nicht. Naja gut, unsere drei Anlagen hier in Wershofen sind ja eh nicht gefährdet gewesen, da hat es ja nur geregnet. Ja, aber solche Gedanken macht man sich dann, ne, wenn es hagelt. Also ich generell, auf ein Sturm ist, hat man übrigens auch, stimmt. Sturm hatten wir doch vor ein paar Wochen auch. Da ist doch bei der einen dicken Buche bei uns hinterm Haus die halbe Krone rausgebrochen. Also irgendwas ist immer. Ich mache mir halt einfach ständig Sorgen um Wald und Natur. Geht euch das auch so? Könnt ihr mir ja mal schreiben. Das ist die Krux eines Försters, dass es irgendwo immer Sorgen wegen dem Wetter gibt. Das ist doch doof. Also ich finde das manchmal echt ein bisschen doof. Weil Gewitter kann man auch genießen. Ja, hört sich ein bisschen blöd an, aber ich mag dieses Donnergrollen und ja, also wenn es blitzt, dann denke ich natürlich auch an die Pferde und die Pferdeweide und hoffentlich schlägt er da nicht ein. Aber grundsätzlich sind das tolle Wetterphänomene. Also ich mag das grundsätzlich wirklich gerne. Ja, für Bäume ist Gewitter doppelt gefährlich, weil also Hagel kommt ja sehr selten vor, aber was eben häufig vorkommt, das sind plötzliche, ganz, ganz starke Regenfälle. Und das geht wirklich so schlagartig, dass die Krone richtig schwer wird und alleine durch das Wasser zusammenbrechen kann. Das glaubt man ja gar nicht. Man denkt ja, die Tropfen, die laufen doch schon ab. Und wie viel Wasser soll denn da in der Krone stehen bleiben? Ja, aber wenn das so schüttet, also wir haben das gestern gehabt, da war wirklich innerhalb von Sekunden war die Straße richtig mit Wasser bedeckt und es lief überall durch die Rinnen. Also es ging blitzschnell und so eine Baumkrone, so eine ausgewachsene Buche, die hat über 1000 Quadratmeter Blattoberfläche. 1000 Quadratmeter, das wäre ein schönes Baugrundstück, ne? In einem Baum, natürlich in mehreren Etagen, und das ist genau der Punkt, das fällt nicht sofort auf den Boden. Also in so einer Buche, bis die runtergetropft sind bis auf den Boden, das kann halt auch, ja, ich habe es noch nicht gemessen, aber ich überlege mal gerade, ich würde mal schätzen, das kann auch eine Minute dauern. So, wenn es jetzt irre viel regnet, dann kann da ein Riesengewicht dazukommen und Bäume, die jetzt nicht so 100% statisch gut aufgebaut sind. Ja, es gibt auch Bäume, die sind halt ein bisschen krumm und haben Spannungen im Holz. Das habe ich auch schon erlebt, in schweren Gewitterschauern die Krone zusammenbrechen. Also das ist eine Gefahr. Und wir haben halt, wenn die Gewitterfront reinkommt, häufig so Windhosen, die Bäume regelrecht abdrehen. Es gibt ja immer diese Kategorien Tornado und Windhose und keine Ahnung was. Ich bin kein Meteorologe, aber letztendlich ist es völlig wurscht, wie sich das nennt. Das sind ja alles Übergangsformen. Es gibt ja in der Natur, das sind ja menschliche Kategorien, sanfte Übergangsformen. Also es wird halt immer stärker, stärker, stärker. Und irgendwann, egal wie sich das nennt, ist das für einen Baum möglicherweise zu stark. Und die Laubbäume sind halt dann ganz besonders stark betroffen, weil die auf solche Stürme nicht eingerichtet sind. Bei Nadelbäumen, die sind im Winter grün, die müssen das aushalten können. Die sind übrigens auch gut auf Schnee getrimmt. Die werden in der Regel auch durch solche Hagelfälle nicht so stark tangiert. Also denen schlägt es natürlich auch die Nadeln aus der Krone und Blüten runter und so weiter. Aber die haben ja von oben gesehen eine kleinere Kronengröße als Laubbäume. Und dadurch, dass sie auch auf Schneelasten getrimmt sind, also Schnee und Hagel sind schon noch zwei verschiedene Paar Schuhe, aber letztendlich geht es darum, die Silhouette zu verkleinern. Das passt natürlich bei Hagel dann auch besser als diese ausladenden Kronen von Laubbäumen. Dann sind auch die Blätter sehr viel empfindlicher, also auch die Blätter, die an den Bäumen bleiben. Das sieht man ganz häufig. Könnt ihr übrigens mal darauf achten, falls ihr mal in den nächsten Wochen in der Eifel unterwegs seid. Aber ich glaube, es hat auch, wo hat es denn noch überall gehagelt? War das jetzt bei diesem, also wenn ihr das hört, ist das ja schon ein bisschen her, noch nicht so sehr lange, aber doch ein paar Tage. Also auf jeden Fall im süddeutschen Raum auch, aber Rheinland-Pfalz, glaube Baden-Württemberg, das waren so die Schwerpunkte. Dann, also falls ihr dort mal spazieren geht, dann achtet mal auf die Blätter. Da sind häufig eben Löcher reingeschlagen. Das ist so ähnlich wie meine Sorge mit der Solaranlage, die ich vorhin erzählt habe. Das sind ja die Solaranlagen der Bäume und die sind in Bezug auf Hagelschlag leider noch ein bisschen empfindlicher als unsere Solaranlagen auf dem Dach. Also damit werden die sich wahrscheinlich den ganzen Sommer rumplagen. Was für Bäume dann auch eine Rolle spielt, ich wollte erstmal sagen, dass bei den Nadelbäumen, die Nadeln sind viel zäher. Die haben pro Nadel eine viel kleinere Auflagefläche. Also die Nadeln sind ja sehr dünn. Dafür hat ein Nadelbaum halt sehr viel mehr als ein Laubbaum. Also jede Nadel ist ja letztendlich ein Blatt. Ein spezial geformtes Blatt, was schlank, schmal, sehr zäh, um halt den Winter gut zu überstehen. Und da werden schon mal so ganze Triebe abgeschlagen, also ganze kleine Zweige. Aber die Nadeln selber, dass die vom Hagel verletzt werden, das ist eher selten. Und bei so einem zarten, frisch ausgetriebenen, noch nicht gut verholzten Laubblatt, da haut es dann halt Löcher rein. Oder eben die Blüten weg. Es gibt übrigens einen angenehmen Nebeneffekt des Starkregens. Das ist, dass der Pollen aus der Luft gewaschen wurde. Also es hat ja mal wieder irre gestaubt. Also wirklich so, dass das bei mir wie Sand in den Augen gerieben hat. Also das habe ich echt selten gehabt. Also ich weiß nicht, ob es euch dieses Jahr auch so gegangen ist. Bei mir war das so, das hat sich fast angefühlt wie eine Pollenallergie. Und ich habe bis dato keine. Kann man ja im Alter entwickeln. Hoffentlich nicht, kann ich nur sagen. Aber das hat wirklich wie Sand in den Augen gerieben. Das hat sich fast angefühlt wie entzündet. Und das ging jetzt wirklich über Tage. Man sah das ja auch überall, den gelben Pollen liegen. Und das ist, wenn es stark regnet, halt wie eine Luftwäsche. Dann ist die Luft hinterher richtig sauber und dieser ganze Pollen mal rausgewaschen, auch aus den Blüten. Also es müsste jetzt zumindest mal ein paar Tage Ruhe sein. Vom Blühen der Waldbäume, ja, man kommt ja von Hölzchen auf Stöckchen. Das ist dieses Jahr bei uns die Fichte eben sehr, sehr stark. Es blühen ja ganz, ganz viele Waldbäume mit Pollen. Aber wir haben dieses Jahr halt wirklich ein sehr, sehr starkes Fichtenblühen. Keine Ahnung, ob ich darauf ein bisschen reagiere. Ich weiß es nicht. Normal sagt man ja, dass Birkenpollen besonders allergieauslösend ist. Und deswegen soll man eigentlich keine Birken in Hausnähe pflanzen. Das hat unser Vorgänger natürlich gemacht. Was heißt natürlich, aber Birken sehen halt schön aus. Birken kommen im Freistand gut klar. Und unser Haus ist Baujahr 34. Die ältesten Birken sind dann entsprechend, jetzt muss ich rechnen, 90 Jahre alt. Aber die stauben nicht so stark. Also bei uns sind es dieses Jahr tatsächlich die Fichten und auch die Buchen. Auch da nochmal zum Buchenblühen. Die Buchen blühen ja synchron. Also das heißt, die verabreden sich. Wie die das machen, weiß man nicht. Es gibt dazu einen ersten Hinweis, dass es an der Atlantischen Oszillation liegen kann. Das sind klimatische Strömungsphänomene, die in Intervallen auftreten. Und offenbar gibt es da Auffälligkeiten, dass diese Baumblüten mit dieser Oszillation im Atlantik zusammenhängen. Jetzt ist die Frage, löst diese Atlantische Oszillation das aus oder ist es ein Taktgeber? So wie für manche Tierarten, wie zum Beispiel Korallen, ein bestimmter Neumond. Da löst auch nicht der Neumond diese Korallenblüte aus. Das ist, glaube ich, wann ist das? Im November oder so? Na, ich weiß es nicht. Guck mal lieber selber nach. Aber es ist auf jeden Fall ein bestimmter Neumond. Vollmond. Neumond ist doch dunkel. Was für ein Quatsch. Ein bestimmter Vollmond, der das auslöst. Und dann wissen alle Korallen, okay, jetzt vermehren wir uns, jetzt entlassen wir unsere Spermien, Eizellen, dass sie sich alle vermischen. Aber der Mond löst es nicht aus, sondern der Mond ist dann der Taktgeber, dass alle wissen, jetzt ist der Zeitpunkt, weil die wollen es ja alle gleichzeitig machen. Und hier bei den Buchenblüten weiß man nicht, könnte es auch sein, dass sie in irgendeiner Form das Wetter spüren und dann Blütenknospen anlegen, was sie, wie ihr ja schon wisst, wenn ihr fleißig zuhört, 1 bis 1,5 Jahre vorher schon entscheiden. Und deswegen ist eine Buchenblüte niemals die Reaktion auf einen vorangegangenen Sommer. Und die Buchen blühen bei uns. Und warum sie übrigens häufiger blühen, Buchen blühen ja unter Stress häufiger, das würde übrigens diese Oszillationsthese widersprechen, dann müsste im Atlantik das Wettergeschehen sich ja an die gestressten Buchen anpassen, wenn das zusammenpassen sollte. Naja, also schwierige Sache, lange Rede, kurzer Sinn, ist nicht geklärt. Was aber übrigens schön ist, und diejenigen von euch, die uns auf YouTube alle 2 Wochen folgen, die haben das schon gehört, das ist das World Wide Web. Das World Wide Web lebt. Juhu! Wussten wir ja alle schon. Also das ist das Pilznetzwerk im Untergrund, worüber sich zum Beispiel Bäume Zucker zuschicken und sich gegenseitig unterstützen. Das haben ja Forstwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestritten. Da würde es keine signifikanten Kohlenstofftransfers, also Zuckerpakete geben, die da hin und her geschickt werden. Das wäre nicht signifikant, das würde eigentlich gar keine Rolle spielen. Und da hat sich jetzt kürzlich, vorletzte Woche, ein Mykologe bei uns gemeldet, ein Pilzforscher. Und es gibt schon eine Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dem sowieso widersprechen, die sagen, selbstverständlich gibt es dieses Pilznetzwerk und selbstverständlich tauschen Bäume da Dinge untereinander aus. Und als weiterer Hintergrund, viele dieser Forstwissenschaftlerinnen und Forstwissenschaftler sind in irgendeiner Form mit der Forstlobby verbandelt oder verbandelt gewesen, ne, haben zum Beispiel bei staatlichen Forstverwaltungen gearbeitet, die ja die größten Holzverkäufer sind. Also die das alles gar nicht mögen, weil das doof ist. Ne? Denn das heißt ja, wenn man mit großen Maschinen über dieses Wood Wide Web, dieses Pilznetzwerk fährt, macht man das kaputt. Und dann kann man nicht mehr so wirtschaften wie bisher. Also da gibt es möglicherweise Interessenkonflikte. Wie auch immer, es gibt eben eine weitere Meldung aus dem Bereich der Pilzexpertinnen und Experten, die muss man ja fragen. Nicht Leute aus der Forstwissenschaft, sondern Leute, die sich auf Pilze spezialisieren. Und da hat sich eben einer gemeldet und hat uns einen schönen Artikel zugeschickt. Und da geht es um Mykoheterotrophie. Keine Sorge, ich will jetzt nicht mit euch Fachausdrücke pauken, aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ah, es könnte ja alles so einfach sein. Denn dieses Wood Wide Web lässt sich super gut belegen. Es ging ja nochmal, ich wiederhole nochmal, um die Geschichte, dass die Kritiker sagen, da findet ja kein signifikanter Zuckeraustausch statt. Doch. Und der Kronzeuge heißt unter anderem Fichtenspargel. Das ist eine Pflanze, die sieht wirklich auch so bleich wie ein Spargel, aber eben oberirdisch. Also oberirdischer Spargel wird ja grün. Aber diese Pflanze ist auch oberirdisch richtig bleich, ja, so beige, bisschen geschuppt. Ja, sieht so ein bisschen aus wie Spargel. Warum sieht die so bleich aus? Weil sie kein Chlorophyll hat. Diese Pflanze ist stinke faul. Die macht einfach keine Photosynthese, gar keine. So, wo kriegt sie denn ihren Zucker her? Die bekommt ihren Zucker zu 100% aus dem Wood Wide Web. Ja, das ist zu 100%. So, jetzt stellen wir nochmal dagegen. Kein signifikanter Zuckertransport. 100% Zucker aus dem Wood Wide Web. Das nenne ich signifikant, weil sonst wäre dieser Fichtenspargel tot. Würde es ihn gar nicht geben. Also es findet ein signifikanter Zuckertransport statt. Und diese Forschenden sagen, diese mykoheterotrophen Pflanzen, das sind nämlich Pflanzen, die sich ausschließlich aus dem Pilznetzwerk ernähren, da gibt es also jede Menge, die das tun, die sind ein Fenster in dieses Wood Wide Web, um das besser zu verstehen. Also diese ganze Kritik an diesem Wood Wide Web, das hieß übrigens dann Wohllebensthesen auf dem Prüfstand, das sind nicht Thesen, das ist Forschung. Und das sind ja nicht meine Thesen. Ich greife das ja auf, was Institute herausfinden und erzähle euch das. Das ist bestens belegt. Und da gibt es natürlich von der, ich sage mal in Anführungszeichen, Gegenseite natürlich keine Korrektur. Also das bleibt dann einfach so im Raum stehen. Das ärgert mich schon ein bisschen. Ne? Das merkt ihr auch, ne? Weil ich das einfach schade finde, der Natur diese ganzen wunderbaren Fähigkeiten abzusprechen. Aber umso schöner, dass sich eben Leute aus der Forschung melden und sagen, nee, da gibt's schon noch was. Ne? Und das ist wirklich richtig cool. Also, vielen Dank nochmal. Also der Forscher, der Mykologe, der gemeint, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen veröffentlichen darf, der hat mir da eine E-Mail geschrieben, habe ich mich sehr drüber gefreut, hört auch den Podcast, also in dem Fall nochmal schönen Dank. Vielleicht machen wir sogar noch eine Folge. Das ist jetzt eine Einladung. Ich bin mal gespannt, also ihr werdet es ja dann hören, ob dieser Wissenschaftler die Einladung annimmt, dann werden wir das mal ein bisschen klarer formulieren können. Gut, also das Wood Wide Web lebt. Was da genau passiert im Einzelnen, weiß man ja in vielen Fällen auch noch nicht. Aber es gibt schöne Puzzleteilchen, die da zusammenkommen. Und ich freue mich einfach über solche Meldungen. Also unabhängig von Leuten, die das kritisieren, ist es einfach schön, neue Sachen zu erfahren. Und das mit dem Fichtenspargel, also mit diesen mykoheterotrophen Pflanzen, da habe ich echt gedacht, Mensch, da hättest du eigentlich selber drauf kommen können. Ich kenne die. Da gibt's eine ganze Variation. Da gibt's auch welche, die an Ginster wachsen, an allen möglichen Pflanzen, Bäumen, Sträuchern und so weiter. Und da eben über Pilze Zucker abgreifen von anderen Pflanzen, Bäumen, Sträuchern, die das halt produzieren. Ne? da hätte ich eigentlich selber drauf kommen können, weil diese, ich sehe die jedes Jahr. Da ist ja bei uns an der Pferdeweide wachsen, zum Beispiel solche Mykoheterotrophenpflanzen. Finde ich immer cool. Ne? Wenn ich die sehe, denke ich, ach, guck mal hier, so häufig sieht man die nicht, aber man sieht sie doch mehr oder weniger überall. Also achtet mal drauf, wenn ihr so komische Spargelgewächse im Sommer, das kann in Gebüschen sein, das kann aber auch im Wald sein, aus der Erde kommen seht, dann wisst ihr, das sind Fenster in das Wood Wide Web. Cool. Ja, so, jetzt kommen wir aber mal zu eurer Post. So, Hagel haben wir durch. Ich gucke mal gerade aus dem Fenster. Es regnet immer noch. Jawohl. Macht aber auch nichts. Jetzt schauen wir mal, was ihr mir geschrieben habt. Diesmal war es nicht so viel. Das sind diesmal 3 Meldungen. Dann nehmen wir die mal so, wie sie kommen. Also, Simone schreibt, sie ist Geografin und Geobotanikerin und hat noch ein paar Anmerkungen zu nicht heimischen Gehölzen, dass es da auch Nutzer drauf gibt, zum Beispiel an Sommerflieder und dass sie es auch nachvollziehbar findet, wenn Menschen mit nicht heimischen Bäumen blickdichte, immergrüne Hecken machen und dass diese Pflanzen ja auch einfach sein dürfen. Ja, also ich sehe das auch nicht so dogmatisch, Simone. Also im Garten, ich fühle mich halt wohl mit heimischen Arten, aber wir haben auch nicht heimische Arten bei uns im Garten. Vielleicht erinnert ihr euch an die Podcast-Folge, wo ich mit euch mal einen Spaziergang durch den Forsthausgarten gemacht habe, wo ja sehr viele Bäume stehen, auch nicht heimische. Und die hacke ich natürlich auch nicht ab. Ich würde sie nur durch heimische ersetzen. Das sagst du ja auch, Simone, dass du das im Zweifelsfall tust. Wenn mal was nicht heimisches abstirbt, durch was heimisches ersetzen. Die Baustellen bei uns sind ja ganz woanders. Die Baustellen bei uns sind in der Landwirtschaft. Da wird übrigens gerade Naturschutz geopfert, um Leute ruhig zu stellen. So muss man das halt mal sagen. Also zum Beispiel diese 4% Blühstreifen, Brache, sonst was, die sind ja gerade gekillt worden, um die Bauernschaft zu beruhigen. Also Naturschutz ist im Moment irgendwie so eine Art Verfügungsmasse. Das finde ich also sehr, sehr merkwürdig. Da spielt die Musik. Also die Gärten, ich weiß nicht, was für eine Fläche das einnimmt in Deutschland, aber so riesengroß wird das nicht sein. Das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist die landwirtschaftliche Fläche, das ist ja fast die Hälfte Deutschlands, plus der Wald. So, und dann haben wir schon, da sind wir insgesamt schon bei, korrigiert mich, 80% so plus minus der Fläche. Da müssen wir vernünftige Standards haben. Aber in den Gärten, wenn da jemand, ja, und wenn es ein Kirschlorbeer ist, ich finde das nicht schön, diese Pflanze, und da muss man auch aufpassen, dass sie sich nicht ausbreitet. Ne? Die hat wirklich Potenzial, in die Kulturlandschaft auszubüchsen. Aber grundsätzlich, wir sollten bei den großen Sachen anfangen, nicht bei den kleinen. Ne? Sehe ich also ähnlich. So, dann haben wir eine Meldung von, jetzt muss ich gerade gucken, der Name hier, Maike. Maike weist auf ein Problem hin, ja, im Bereich Naturschutz, dass Naturschutz, also Maike sagt zum Beispiel der Begriff Waldbürger, dass der vom rechtsextremen Milieu gekapert werden kann oder schon gekapert worden ist. Jetzt muss ich mal gucken. Auf jeden Fall gibt es da Verbindungen. Haben wir übrigens schon im Dritten Reich gehabt. Das hängt damit zusammen, dass Naturschutz und Heimat, aber Heimat im rechten Sinne, häufig verknüpft werden. Die Nazis haben jetzt zum Beispiel auch schon naturgemäße Waldwirtschaft eingeführt, die sie natürlich dann so nicht umgesetzt haben. Aber das muss sich nicht unbedingt beißen und das ist eine Gefahr. Ne? Trotzdem diese Waldbürgerinitiativen zum Beispiel, die da überall aus dem Boden schießen, haben damit nichts zu tun. Und haben trotzdem immer wieder Probleme, dass sie sich abgrenzen müssen und das immer wieder betonen müssen. Also von daher nochmal danke für den Hinweis, Maike. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Nichtsdestotrotz, also auch bei Windkraft im Wald haben wir das immer wieder. Ich bin ja überhaupt nicht dafür, dass das gekapert wird. Trotzdem vertrete ich weiter meine Meinung dazu, aber eben nicht im Sinne dieser Politik. Das ist ja auch völlig klar. Und dann haben wir noch eine Meldung von Anke. Ich habe bei der Müllfolge über Leberwurst in Dosen oder in, ne, glaube ich, ja, Plastikdöschen gesprochen. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, wird aber so sein. Und da gibt es wohl eine Variante, die, ich will jetzt keine Werbung machen, aber die ist, glaube ich, in so einer Art Plastikdarm oder so. Ich muss mal gerade durchlesen. Wo haben wir es denn hier? Die ist nämlich nicht in einer Dose. Jetzt muss ich mal gucken, wo steht denn das hier? Nee, die kommt aus der Tüte. So. Es ist kein Kunstdarm. Ist aus der Tüte und die schmeckt wohl viel, viel besser als die aus der Plastikdose. Also vielen Dank, Anke. Sowas nehme ich auch gerne mal mit. Ich probiere gerne ganz viele verschiedene Sachen aus und werde das sicher auch mal testen. Gut, ein Blick aus dem Fenster zeigt, es regnet immer noch. Ist ja grundsätzlich nicht schlecht, aber ihr wisst schon, zumindest der Wald braucht diesen Regen. Nicht unbedingt für die Wiesen, für die Äcker sieht das ganz anders aus. Die trocknen ja viel, 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 viel schneller aus. Denkt vielleicht auch dran, nicht so viel Rasen zu mähen, ne? Wenn es wieder trocken wird. Es wird schneller trocken, als wir alle gucken können. Dann verbraucht hohes Gras weniger Wasser als niedriges Gras, weil einfach der Boden viel, viel schneller austrocknet. Kennt ihr alle vom Rasenmähen, ne? Frisch gemähter Rasen in Trockenphasen wird viel, viel schneller gelb. Aber das sind jetzt Aussichten, die wollen wir vielleicht gar nicht haben, gar nicht hören, kommen vielleicht auch gar nicht. Und außerdem ist es trotz Klimawandel auf den Tag bezogen erstmal immer Wetter. Und das kann man zum Glück nicht ändern. Das Klima schon, da können wir alle gemeinsam was dran tun, dass sich das nicht weiter so verschärft, aber das jeweilige Tageswetter nicht. Und auch ich als Förster versuche da mal ein bisschen ruhiger zu werden. Versuche ich jetzt schon seit 40 Jahren, klappt immer noch nicht so ganz. Ihr habt das ja an der Hagelgeschichte gesehen, aber ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee aus und starte dann vergnügt in den Tag. Ich habe noch so ein paar schöne Aufgaben vor mir und wünsche euch auch alles Gute und ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.